Ja, heute beginnt die Adventszeit und die Adventszeit gehört ja zum Kirchenjahr. Wie ist das überhaupt gekommen mit dem Kirchenjahr? Mit der Zeit haben sich Christen Gedanken gemacht, wie es sein kann, dass wir wichtige Eckpunkte unseres Glaubens nicht vergessen. Und dann hatten sie die Idee, die einfach über das Jahr auch mit bestimmten Zeiten zu verbinden. Das liegt ja auch nahe dann, zum Beispiel an Ostern, an die Leiden Jesu zu denken und an die Kreuzigung. Und an Himmelfahrt, wie er in den Himmel aufgefahren ist, an Pfingsten, eben an die Ausgießung des Heiligen Geistes, an Weihnachten, wie er in diese Welt gekommen ist als kleines Kind. Alles Punkte, die wir nicht vergessen sollen. Und dann gibt es da zum Beispiel auch noch die Adventszeit. Gleich 4 Wochen lang sollen wir nicht vergessen, dass Jesus wiederkommt. Und mit dieser Adventszeit beginnt sogar das Kirchenjahr. Also gleich am Anfang, 4 Wochen lang, das nicht. Warum? Das denke ich, dass sie sich gedacht haben, dass es wichtig ist. Und dass dieses Leben in dieser Erwartung, vor Jesus zu stehen, eines Tages wieder vor ihm zu stehen und dass er wiederkommt, großen Einfluss auf unser Leben hat und haben will. So erinnert uns also das Kirchenjahr jedes Jahr an ganz wichtige Eckpunkte unseres Glaubens und lädt uns ein, nachzudenken und uns bewusst zu werden, in welcher Zeit wir leben, dass es eben vom Evangelium her nicht eine Zeit des Einkaufens ist, nach dem Motto Advent, Advent, die Mutter rennt, wie mal Robert Laich in der Zeit geschrieben hat, sondern dass wir uns darauf besinnen, dass Jesus wiederkommt. Und dazu habe ich heute, möchte ich über ein Wort des Paulus, das er an die Römer geschrieben hat, mit uns nachdenken. Und ich lese es zunächst in der Übersetzung. Gute Nachricht, und es steht in Römer 13, die Verse 11 bis 14. Römer 13. Was heißt es? Macht ernst damit. Also damit es vorher steht, dass wir vor allem die Liebe ausleben sollen im Glauben. Macht ernst damit und das erst recht, weil ihr wisst, was die Stunde geschlagen hat. Es ist Zeit für euch, aus dem Schlaf aufzuwachen. Denn unsere endgültige Rettung ist nahe. Sie ist jetzt näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Die Nacht geht zu Ende, bald ist es Tag. Deshalb wollen wir alles ablegen, was zur Finsternis gehört, und wollen uns mit den Waffen des Lichtes rüsten. Wir wollen so leben, wie es zum hellen Tag passt. Keine Sauf- und Fressgelage, keine sexuellen Ausschweifungen, keine Streitigkeiten und Rivalitäten. Lasst Jesus Christus, den Herrn eures Ganzen, euer ganzes Leben bestimmen. Wörtlich heißt es, zieht den Herrn Jesus Christus an. Und hechelt nicht eure alte selbstsüchtige Natur, damit die Begierden keine Macht über euch gewinnen. Da stand, auch die gleiche Übersetzung da. Ah ja, das verwirrt denn. Gut. Zentral steht für mich hier der Satz: Es ist Zeit für euch, aus dem Schlaf aufzuwachen. Seid ihr wach? Der Advent ist ein Weckruf. Christen, die eingeschlafen sind, geistlich eingeschlafen sind, sollen wieder aufwachen. Wie eine Posaune oder wie ein Wecker morgens, wenn wir schlafen, der uns aufweckt zur rechten Zeit. Das ist der Advent. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist herbeigekommen, es ist Zeit aufzustehen. Hast du so ein Bewusstsein, in welcher Zeit wir leben? Wie können wir diese Zeit in größere Zusammenhänge einordnen? Hast du ein Bewusstsein dafür, dass wir in einer ganz entscheidenden Zeit leben? Einer Zeit, in der es wichtig ist, wie wir leben, weil wir eine große Bedeutung haben für den Glauben. Weil es eine Zeit ist, in der es noch möglich ist, zu Gott umzukehren. Weil diese Zeit zwischen dem ersten Kommen Jesu und dass er deutlich machte, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dem zweiten Kommen Jesu wirklich wichtig ist. Und weil es wirklich bedeutend ist, wie die Nachfolger Jesu leben, ob sie ein Licht in dieser Welt sind. Es kommt also sehr darauf an, dass wir wach sind, dass wir merken, worauf es ankommt, dass wir uns nicht einlullen lassen. Und darum 4 Wochen lang diese Erinnerung, Jesus kommt wieder, bist du wach? Kann man überhaupt einschlafen, wenn so was Wichtiges passiert? Wenn so was Tolles ist. Hatte da mal ein Erlebnis vor vielen Jahren. Ich habe studiert in Hamburg am Seminar. Es war so ein Zusatzstudium noch, nachdem ich eigentlich meinen Abschluss schon hatte und hatte ein bisschen mehr Zeit und habe immer viele Freunde eingeladen und so. Und eines Tages kam auch einmal mein Onkel und meine Tante zu uns nach Hamburg. Und zwar war ihr Anliegen, sie kamen mit einer ganzen Reisegesellschaft und wollten dort das Musical Cats ansehen. Sie hatten dafür richtig viel Geld hingelegt und so. Und am nächsten Tag waren sie dann bei uns. Und dann erzählte meine Tante, stellt euch vor, was uns gestern passiert ist. Wir waren im Musical, ja, und alles, weiß nicht, 100 Euro hat die Karte gekostet und es ging los und der Onkel ist eingeschlafen, hat das ganze Musical verschlafen. Ja, der hatte so viel gearbeitet vorher, war selbstständig und dann die lange Busfahrt und dann am Abend das Musical, da ist er eingeschlafen. Ja. Wie kann man das, habe ich damals selber noch jung gedacht, wie kann man da einschlafen, nur extra dafür also herkommt, dafür sind sie ja gekommen und jetzt, ja, und dann verschlafen sie es. Mittlerweile kann ich das besser verstehen, als ich älter wurde, ist mir selber mal passiert. Vor Jahren kam Herr der Ringe im Kino und dachten wir, da gehen wir auch hin. Und das war dann auch schon eine Zeit, wo ich tagsüber viel gearbeitet habe und so, wo es dann passieren könnte, dass man abends müde ist. Dann waren wir da und dann gibt es am Anfang, dann gibt es immer so einen Kampf ständig mit dem nächsten Monster und dann kommt das nächste und das nächste. Ich weiß nicht, wer den Film kennt. Und irgendwann dachte ich, oh nee, und bin eingeschlafen. Gott sei Dank saß ich ganz am Rand, hat gar keiner gemerkt, also außer meine Frau, die ab und zu. Ja, also es kann sein, es kann uns passieren, dass wir, wenn es drauf ankommt, einschlafen. Und ob das so ist, das kommt so ein bisschen drauf an, wie wir sonst drumherum leben. Wenn wir zu viel mit anderen Sachen beschäftigt sind, dann haben wir vielleicht nicht mehr die Kraft, am Ende das Eigentliche mitzubekommen. Und so ist es, glaube ich, auch ganz entscheidend, was für einen Lebensstil wir führen, ob wir wach bleiben und wach sind für die Sache, die für Jesus und für seine Wiederkunft. Jetzt denken vielleicht immer, ja gut, ganz nett, ich schlafe doch nicht. Ja? Woher weißt du, dass du nicht schläfst? Ja? Es ist gar nicht so einfach zu wissen, ob man schläft und träumt oder ob man wach ist. Also, ja? Vor allem, wenn man schläft, dann weiß man das ja gar nicht. Erst in dem Moment, wenn der Wecker klingelt, dann weiß ich, ah ja, ich habe geschlafen. Manchmal kriegt man es ja gar nicht richtig mit. Nachher. Ich habe im letzten Jahr auch ein bisschen was gelesen, weil meine Tochter eine Arbeit darüber geschrieben hat, über luzides Träumen. Da geht es darum, dass man ganz bewusst träumt und während des Traumes merkt, dass man träumt und dass man also schläft. Ja? Aber das können die meisten nicht. Und daher merken wir manchmal gar nicht, dass wir vielleicht gar nicht wach sind, sondern irgendwelchen Tagträumen nachhängen und uns etwas die Verbindung zur Realität fehlt. Bis wir endlich aufwachen. bis jemand die Posaune bläst und sagt, mach auf. Ja, und bis der Wecker geht. Oder manchmal auch, tut auch eine Stille gut. Es gibt manchmal, dass Leute vom Fernsehen einschlafen, wenn man ausschaltet, dann werden sie wach. Vielleicht ist auch schon mal passiert. Ja? Die Stille lässt uns aufwachen. Die Stille, das Nachsinnen, kann auch gut sein, um geistlich aufzuwachen. Und so sagt Paulus, wacht auf. Und diese Erwartung des kommenden Tages und das Wissen, in welchem Äon ihr lebt, das führt zu einem veränderten Verhalten, zu einem veränderten Lebensstil. Und so ist sich Paulus einfach sehr bewusst und lebt ganz bewusst in seiner Zeit und sagt, merkt, was für eine Zeit es ist. Ja? Was liegt hinter uns, wo leben wir? Und wir leben halt als Christen in so einer Zwischenzeit, ja? Wo noch viel Dunkelheit ist, aber wo der Morgen schon graut, wo der Morgenstern schon zu sehen ist. Ja, der Morgenstern, also der Morgenstern, das ist oft der Planet Venus, der morgens ganz, wenn es schon bald dunkel wird, kann man ihn sehen und bald hell wird und dann leuchtet er. Und Jesus bezeichnet sich einmal in der Offenbarung, ich bin der helle Morgenstern. Und Jesus kommt wieder und das ist der Morgenstern, diese Erwartung, es wird bald hell. Es ist einfach wichtig, 4 Wochen lang darüber nachzudenken, bin ich geistlich wach, weil man wirklich schnell einschlafen kann. Ja? Weil es gerade in der Nacht, also wer schon einmal Nachtdienst gemacht hat, der weiß, wie schwer es ist, nachts wach zu bleiben bis zum Morgen. Ich habe darüber im Gemeindebrief, den ihr lesen könnt, auch kurz was geschrieben, dass ich das während meines Zivildienstes erlebt habe. Da war ich in einem Altersheim, da hatte ich auch Nachtdienste. Die fangen dann um 10 Uhr an, bis morgens 6 Uhr, so Pflege. Und es ist einfach wichtig, dass man dann wach bleibt, dass wenn jemand in Not gerät, dass ich dann wach bin, ja, und nicht, wenn ich halt so wegdussel, dann ist schlecht, ja. Oder wenn einer ein Wachmann ist und eine Stadt bewacht, dann ist natürlich wichtig, dass er wach bleibt und vor den Gefahren schützt. Und eigentlich war es für die auch wichtig, zum Beispiel für einen Wachmann, dass das Licht bleibt, dass die Fackel weiter brennt, weil wenn die nicht mehr brennt und er nichts mehr sieht, kann er auch nichts mehr bewachen, dass der Ofen anbleibt sozusagen, damit er nicht erfriert in der Nacht. Das ist wichtig, dass das Licht weiter brennt, gerade wenn man in der Nacht aufbleiben muss. Und wenn unser gegenwärtiges Leben so beschrieben werden kann, dass wir jetzt so in der Nacht leben, wo es bald Tag wird, dann kann es einfach leicht sein, dass wir einschlafen. Das sollten wir und das müssen wir einfach verhindern. Und darum gibt es so viele Texte, die davor warnen. Ja, die gerade an Advent auch immer wieder gepredigt werden. Ich denke zum Beispiel an diese 10 Jungfrauen, die auf die Hochzeit und auf die Ankunft des Bräutigams warten und die dann alle einschlafen. Ja? Und so diese Erinnerung, vielleicht kneifst du dich mal, bin ich wach? Ja? Bin ich jetzt richtig wach? In der Offenbarung heißt es einmal, du denkst, du lebst, aber du bist tot. Du denkst, du siehst, aber du bist blind. Und so könnte man auch denken, du denkst, du bist wach, aber du schläfst. Und darum geht es so ein bisschen darum, zu spüren im Advent, bin ich wach? Bin ich geistlich wach? Was hat das für eine Auswirkung für mich? Letztlich geht es dem Paulus in diesen Versen ja auch ein bisschen um diese Zwiespältigkeit unseres Lebens, dass wir eben immer so dazwischen stecken, zwischen der Nacht und dem Tag, zwischen dem Schlafen und dem Wachen, zwischen dem, was wir eigentlich wollen und das wir manchmal doch wegnicken. Und in dieser Zeit, sagt also Paulus, kommt es darauf an, Christus anzuziehen, sich ganz eng mit Christus zu verbinden. Christus anziehen, das ist ein Bild, das die Bibel gebraucht für den Eintritt und das Bleiben in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Dass man das Alte auszieht, alte Kleider auszieht, neue Kleider anzieht. Und das geschieht in der Taufe. Galater 3, Vers 27 steht, ihr alle nämlich, die ihr auf Christus getauft wurdet, habt Christus angezogen. Also es geschieht natürlich nicht jetzt, es geschieht durch das, was die Taufe symbolisiert, dass wir durch den Glauben diese Verbindung mit Christus, Christus angezogen haben. Und dieser Schritt, Christus anzuziehen, der muss jeden Tag wieder neu bestätigt werden. Diese Verbindung muss jeden Tag neu bestätigt werden. So wie wenn wir heiraten und uns verbinden, Mann und Frau, dann ist das ein, wo wir hineintreten in die Gemeinschaft, ist das ein Termin, aber nachher muss diese Gemeinschaft natürlich jeden Tag neu bestätigt werden. Und Gianni Versace, der Modedesigner, der hat mal gesagt, ich mache Kleider, damit Menschen sie bewohnen. Die Leute sollen meine Kleider nicht nur anziehen, sondern in ihnen wie in einem Haus wohnen, sich in ihnen zu Hause fühlen. Ich dachte, ich weiß nicht, ob das wirklich so zutrifft auf dem seine modischen Kleider, bin ich nicht fachmännisch genug, aber ich dachte, dass es auf die neuen Kleider von Christus wirklich stimmt, dass es darum geht, uns in diesem neuen Kleid zu Hause zu fühlen, dort anzukommen, dass es ganz unseres ist. Ja, nicht etwas Fremdes, das uns irgendwie übergestreift wird, sondern unser eigenes. Christus umschließt dich wie ein Kleid, er wärmt dich mit seiner Liebe, er schützt dich vor Verletzungen in dieser Welt, er schenkt dir eine göttliche Würde, neue Kleider, dass du dich in ihnen geborgen weißt. Und diesen Christus gilt es anzuziehen und dazu heißt es eben, die alten Werke, die zur Finsternis, die zur Dunkelheit, die zur Gottferne gehören, die abzulegen und die Waffen des Lichts zu ergreifen. Und das heißt also, dass wir in dieser Zeit in einem Kampf, in einer Kampfzeit leben, wo Licht und Finsternis miteinander kämpfen. Und dieser Kampf bestimmt als Christen unser Leben. Und da ist es einfach wichtig, dass wir nicht durch falsche Kompromisse Christus zu wenig Raum geben und dann statt dem Licht der Dunkelheit angehören. Und nach Meinung des Paulus ist es eben so, dass Menschen, die in ihrem Lebensstil Dingen Raum geben, die nicht zum Licht passen, dass die in Gefahr stehen, einzuschlafen. Das ist erstmal gefährlich und dann, dass sie auch das Licht nicht mehr sein können, dass sie sein sollen, das so wichtig ist in dieser Zeit, dass wir auf die Erlösung, auf Christus auch hinweisen können. Und deshalb warnt er vor drei Dingen. Das erste ist Fressen und Saufen oder andere übersetzen Trink- und Saufgelage. Und das ist gar nicht so einfach damit, weil Essen und Trinken, das gehört ja zu unserem Leben. Also da kann man jetzt nicht sagen, da halte ich mich ganz von fern. Ja, das wäre ein kurzes Sache. Das gehört ja irgendwie zwangsläufig, zwingend zum Leben, ist unvermeidbar, dass wir essen und trinken. Aber es soll nicht in ein Extrem verfallen, es soll nicht die Mitte unseres Lebens ausmachen. Wir leben nicht nur fürs Essen und fürs Trinken. Oder dafür eben Spaß zu haben, unseren Körper nur zu pflegen. Die Sorge für den Leib, also für das Fleisch, wie Paulus sagt, also für die Begierden, für die Lust, die ist nicht der Lebensinhalt. Hütet euch also davor, das glaube ich, ist so ein unangenehmes Thema, weil es uns in unserem reichen Land ja doch irgendwie alle betrifft. Wir haben einfach so viel leckere Lebensmittel und Dinge zur Verfügung, das ist also schon richtig eine Einladung, immer wieder da ins Schlemmen zu kommen. Schmeckt ja auch gut, ist ja auch alles von Gott, dürfen wir ja auch dankbar für sein. Und doch sollen wir auch aufpassen, dass uns das nicht gefangen nimmt, dass sich unser Leben nicht am Ende darum dreht und wir eben von einem Gelage zum nächsten durchs Leben gehen, von einer Party zum nächsten und uns letztlich berauschen, ja, am Alkohol, am Trinken ist ja damit auch gemeint. Und warum? Es soll uns nichts gefangen nehmen. Und wenn wir dafür leben Und wenn das unser Mittelpunkt ist und wenn er sich auch an der Adventszeit und um Weihnachten um nichts anderes dreht als um den Braten und die Plätzchen und den Glühwein und die, was weiß ich was, den Lebkuchen, dann ist die Gefahr ganz groß, dass du nicht wach bist, sondern dass du schläfst. Du weißt es noch nicht mal, aber du schläfst. Und das Zweite, noch schwieriger, was er dann sagt, er warnt vor Unzucht und Ausschweifung. Oder wie hatte die Hoffnung für alle übersetzt? Keine sexuellen Ausschweifungen, keine Orgien. Das Wort Unzucht, das ist, denke ich, für uns heute doch ein ziemlich sperriges Wort, das man kaum noch benutzt. Aber es geht hier, dass so viel wissen wir schon noch, irgendwie um unsere Sexualität. Was hat die jetzt mit dem Lebensstil, was hat die mit Christus, was hat die mit Wachsein zu tun? Wir wissen, dass, also auch heute gibt es ja sexuelle Handlungen, die unter Strafe gestellt sind, zum Beispiel Übergriffe auf Kinder und Schutzbefohlene, Vergewaltigung, Kinderpornografie, sexuelle Nötigung, Inzest, das nach wie vor verboten. Das heißt, auch wenn wir in unserer Gesellschaft sagen, es ist eigentlich ganz egal, jeder soll so leben mit seiner Sexualität, wie er will, so stimmt das gar nicht. Auch wir machen das heute nicht. Ja, wir wissen, dass es doch dort auch Grenzen gibt, wie es gut ist zu leben und wie nicht. Nun hat sich aber das, was man unter Unzucht versteht, im Laufe der Jahre auch immer wieder verändert. Das ist also zeit- und kulturabhängig. Ja, zum Beispiel Geschlechtsverkehr vor der Ehe da hat sich ja viel verändert in unserer Zeit. Ja, und ich sag's mal so. Und im antiken Judentum war es dann auch so, zum Beispiel, dass eine Heirat mit jemandem aus einem anderen Volk, auch das zählte als Unzucht. Ja, das würden wir aber heute jetzt nicht mehr so sehen. Heute fragen wir mehr darüber, wird ein anderer durch mein Verhalten geschädigt? Vielleicht, dass man auf seinen Gefühlen rumtrampelt, dass er irgendwie Schaden nimmt an seinem Leib oder seine Seele, dann ist es schlecht. Was macht Unzucht mit unserer Seele? Wer selber Opfer von sexuellen Übergriffen geworden ist, der weiß, wie groß die Auswirkungen für das ganze Leben sein können. Und so ist das gar nicht so unsinnig und so fremd, wie wir vielleicht auf den ersten Blick denken, wenn Paulus sagt, halt euch von aller sexuellen Ausschweifungen fern. Welchen Weg gibt es, in einer guten Weise mit unserer Sexualität umzugehen? Da lebt ja jeder Mensch in einer Spannung oder steht in einer Spannung, wie er sein Leben ausrichtet. Auf der einen Seite die Wünsche, die Lüste, die man befriedigen will, die Bedürfnisse. Und dann auf der anderen Seite das, wie Gott sich das vorstellt. Und das ist manchmal keine leichte Spannung, wenn wir noch keinen Partner gefunden haben, wie das im Sinne Gottes passt. Und wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo wir so viel Anregung kriegen, wo ganz viele gefangen sind, auch in der Pornografie, weil es so zugänglich ist über das Internet und so weiter. Und dann so rein zu leben, in dieser Spannung stehen wir, aber genau das ist die Spannung, in der wir drinstehen. Und wo es drauf ankommt, uns immer wieder zu orientieren und die Werke der Finsternis, wie Paulus sie nennt, hinter uns zu lassen und zu gucken, wie will eigentlich Gott, dass ich damit umgehe und dass wir merken, dass es uns schadet, wenn wir uns nicht daran halten, wie Gott sich das vorgestellt hat. Ja, manchmal spüren wir nicht mehr, wie das zu unserem eigenen Nachteil ist. Alles, was uns nicht mit Gott in Berührung bringt, das ist vom Teufel, hat mal jemand gesagt. Und es ist ein Jammer, wenn er sich oder das gehört dann dem Teufel. Und es ist ein Jammer, wenn er sich auf diese Weise auch unsere Sexualität holt, die ja eigentlich eine gute Gabe Gottes ist und unser Leben reich machen soll. Also das ist das Zweite. Und das Dritte noch kurz, was er erwähnt ist, vermeidet Streit und Rivalität. Streit und Rivalität, Neid. Es geht also darum, damit wir nicht einschlafen, ist es wichtig, dass wir unsere Beziehungen in Ordnung bringen, dass wir nicht unversöhnt leben. Und wenn wir in unserem Leben Menschen haben, mit denen wir nicht im Frieden sind, mit denen wir keine Versöhnung haben, denen wir böse sind, weil sie irgendetwas getan haben, was uns vielleicht mal verletzt hat, ob zu Recht oder zu Unrecht, und wir leben das und wir leben im Streit und wir zanken, dann sind wir geistlich eingeschlafen. Dann sind wir geistlich eingeschlafen. Ob wir das jetzt wissen oder nicht. Und der Adventszeit wird uns erinnern, wach auf, der du schläfst. Merke, was du lebst. Merke, was du lebst in Bezug auf Essen und Trinken, auf Bezug auf die Sexualität, in Bezug auf die zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja? Oder auch wenn dich Eifersucht quält und Neid und du denkst, ja, die anderen, die haben so viel und was ist bei mir? Das ist die Konzentration auf völlig Falsches, was uns einschlafen lässt. Wer versöhnt lebt, der schläft nicht, der ist wach. Und jetzt gilt es einfach, jetzt muss sich jeder selber besinnen, was schlägt die Stunde? Wofür lebe ich? Ist das wirklich wichtig, wie ich hier lebe? Wir können sagen, ja, wir sind ja durch Christus erlöst. Spielt das wirklich eine Rolle, den Lebensstil, den du hast? Ja, wenn wir jung sind, spielt das eine Rolle, welchen Weg wir einschneiden, ob wir wirklich versuchen, unser Leben nach Gottes Geboten zu führen? Ich bin so dankbar, dass ich eben mit 18 Jahren zum Glauben gekommen bin oder und dass ich da noch Weichen stellen konnte und dass ich dann wirklich viel auf Gottes Wort gehört habe. Weil es ja zu unserem Schaden ist, wenn nicht, ja. Vielleicht können wir die vergangene Woche an unseren Augen vorbeiziehen lassen und können uns fragen, wofür habe ich jetzt gelebt? Was war der Mittelpunkt in der vergangenen Woche? Ja, wie viel drehte sich um Körper, um Essen, um Trinken, um irgendwelche Dinge, die vielleicht nicht zu Christus führten? Wir schulden einander die Liebe, sagt Paulus, 3 Verse weiter vorne. Wir sind dieser verpflichtet und wie können wir sie leben? Indem wir die Werke der Finsternis zurücklassen und die Waffen des Lichtes ergreifen. Wenn dich diese Fragen, wenn die ganze Zeit hier denkst, was redet der und die berühren dich gar nicht, bewegen dich nicht, dann ist das auch ein Zeichen, dass du eingeschlafen bist. Wenn du aber in diesem Kampf drinstehst, und du weißt, wovon ich gesprochen habe und dass es ein Kampf ist und dass es darum geht, die neuen Kleider des Christus anzuziehen und die alten abzulegen, dann bist du wach. Und dann besteht die Möglichkeit, dass du selbst ein Licht bist in der Dunkelheit, das hinweist auf das größere Licht, auf die große Sonne, auf Christus. Dann ist die Adventszeit auch ein Weckruf für dich, wenn du schläfst. Wach auf, der du schläfst. Ich lese jetzt noch einmal diesen Text und wir hören ihn vielleicht noch mal ganz anders. Jetzt lese ich die Übersetzung von Bruns und hört einfach mal nur zu. Ihr wisst doch, in welcher Zeit wir leben. Es ist höchste Zeit, aus dem Schlaf zu erwachen. Denn unsere Errettung ist jetzt viel näher gekommen als zu der Zeit, da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist vorgerückt. Der große Tag naht. Lasst uns darum alle Werke der Finsternis abtun und meiden. Lasst uns die Waffen des Lichtes anlegen. Lasst uns leben und uns wie am hellen Tag benehmen. Nicht in Saus und Braus, nicht in Schlemmerei und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Zank und Streit, sondern seid umkleidet oder zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für euren Körper nicht so, dass ihr von seinen Begierden abhängig werdet. Amen.
Amen.